Miguel und Burkhard sind seit 20 Jahren ein Paar. Und irgendwann stand für die beiden fest, wir wollen Eltern werden. Für diese Episode habe ich Miguel, Burkhard und ihren kleinen Sohn Viktor zu Hause besucht. Und wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass Audioaufnahmen mit Kleinkindern immer ganz besonders sind. Wundert euch also bitte nicht über Hintergrundgeräusche herumfliegender Puzzleteile oder auch ausgekippter Rucksäcke. Das ist in dieser Folge ganz normal. Aber ihr könnt ganz entspannt der Geschichte von Miguel und Burkhard lauschen, die durch Leihmutterschaft ihren Kinderwunsch erfüllt haben. Ihr hört Gay Mom Talking, euren queeren Familienpodcast. Ich bin Madita Haustein und freue mich jetzt gemeinsam mit euch auf Miguel, Burkhard und natürlich auf Viktor.
Hallo Mama! Hallo Mami!
Ja, ihr zwei, ihr drei, herzlichen Dank für die Einladung und willkommen im Podcast Gay Mom Talking. Ich glaube, ihr stellt euch am besten den HörerInnen einmal ganz kurz selbst vor. Ich bin ja immer sehr neugierig, also ihr dürft auch gerne ein bisschen was über euer Kennenlernen erzählen und wer alles so zu eurer Familie gehört. Miguel, magst du anfangen?
Ja, ich bin der Miguel Blanco, ich bin 47 Jahre alt, bin das typische Gastarbeiterkind, bin in den 70er geboren, meine Eltern kamen in den 60er, um hier in Deutschland zu arbeiten und ja, meine Eltern sind auch zurückgegangen, meine Geschwister auch. Ich bin hier geblieben wegen der Liebe.
Jetzt wird's interessant.
Und die Liebe war Burkhard, obwohl das so nicht geplant war. Ich wollte auch mit nach Spanien, deswegen hatte ich ja auch einen Beruf ausgesucht, also Hotelfachmann, was ich auch in Spanien einsetzen könnte, hätte können. Aber gut, jetzt bin ich auch hier geblieben, habe den Burkhard dann auf dem CSD in Köln kennengelernt, obwohl ich da gar nicht hingehen wollte in dem Jahr. Und da habe ich gesagt, nee, und Freunde haben mich dann überredet. Dann sind wir da doch hingegangen, es war eine brüllende Hitze und habe ich Burkhard kennengelernt und jetzt sind wir seit diesem Jahr 20 Jahre zusammen.
Hossassa, das ist ja schon mal eine Hausnummer.
Richtig.
Schön, Burkhard, was müssen wir über dich noch wissen, außer dass du hier die CSD-Liebe von Miguel bist und nicht, also und geblieben bist für 20 Jahre.
Ja, hallo, mein Name ist Burkhard Nawroth und ich bin Baujahr 64, gehöre also zu diesem Babyboomer-Generation. was man über mich noch wissen muss, ist, Miguel ist so das klassische Kind der Gastarbeiter-Generation. Ich bin das klassische Kind aus dem Ruhrgebiet. Meine Mutter kommt aus dem Rheinland, mein Vater kommt aus Schlesien und ich hatte mir anfangs auch jetzt nicht unbedingt, als ich Miguel kennenlernte, vorgestellt, wir kriegen eine Familie und was weiß ich nicht. Das hat sich alles so im Laufe der Zeit entwickelt halt. Mhm. Das war echt schön.
Genau, denn dass ihr zwei jetzt als Familie gemeinsam mit einem Kind, also zu dritt hier lebt, das hört man vielleicht im Hintergrund, denn euer Sohn sitzt auch mit am Tisch. Sagen wir den Namen von ihm?
Ja,
so also ganz offen. Okay, wir sitzen jetzt gemeinsam mit Viktor am Tisch. Den hört ihr hier schon zwischendurch mal. Ja, über dich rede ich. Über dich rede ich. Ne? Also wir versorgen Viktor hier zwischendurch immer mit Aufklebern. Dankeschön. Und Puzzleteilen und Duplostein und so weiter. Und hoffen einfach, dass wir das hier gemeinsam durchstehen. Hier ist der Aufkleber an dich zurück. ihr habt ja irgendwann in eurer Beziehung gemerkt, ja, da ist ein Kinderwunsch da. Und ich will jetzt einfach mal raten. Ich weiß es nicht, aber ich rate, Miguel, du warst derjenige, der es angestoßen hat. Stimmt das?
Nee, eigentlich nicht.
Ah, schade.
Das war Burkhard, der es angestoßen hat. Und es kam erst, also wie gesagt, 20 Jahre zusammen. Dann haben wir 2011 verpartnert. Dieses Jahr damals ja noch. Da war es ja noch nicht ganz ein Thema. Irgendwann kam es dann plötzlich. Was wäre denn, wenn wir jetzt nur ein Kind hätten? So, dann wäre das ja perfekt. So, und dann haben wir darüber nachgedacht, ja, welche Möglichkeiten. So, und dann war das natürlich nicht so rosig, die Möglichkeiten, die es dann gab. Und auch alles sehr teuer. Und es war auch alles eine Geldfrage. Und die Planung fing dann vor 8, 9 Jahren an. Also seitdem planen wir das schon. Und und umso mehr, erst habe ich nicht gedacht, dass es klappt, aber er ist nun mal da.
Eindeutig, er ist der Beweis dafür, dass es geklappt hat. Und Liebe HörerInnen, wir werfen hier gerade mit einem sogenannten Popschutz durch die Gegend. Es ist mein Lieblingswort so in der Audioerstellung. Das ist so ein Ding, was man über Mikrofone zieht. Ja, und das ist viel besser als jedes Spielzeug. Das kann man auf Kleinkinder werfen und auch auf Erwachsene. Und ja, funktioniert super. Die Art und Weise, wie ihr eine Familie gegründet habt, ist ja schon eine besondere Sache. Nämlich, ihr habt Viktor mit Hilfe einer Leihmutter bekommen. Ja. Meine Frage an euch ist, warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden?
Weil das eigentlich sozusagen in unserem Fall der einzigste realistische Weg gewesen ist, um einen Kinderwunsch sozusagen quasi auch selbstbestimmt in der Hinsicht und auch auf eine wertschätzende Art und Weise realisieren zu können. Das war der Punkt halt. Weil ich meine, wie ihr wahrscheinlich mitkriegen könnt, wenn man so nachrechnet, sind wir jetzt nicht gerade mehr um die 20, wo zum Beispiel der Aspekt einer Addiktion eine Rolle spielen könnte oder würde in der Hinsicht. Kinder aus Vorbeziehungen haben wir beide letztendlich nun mal nicht. Und in unserer Gesellschaft ist das halt sozusagen quasi noch nicht so etabliert, dass auch homosexuelle Menschen oder auch anders, sage ich jetzt mal nicht heterosexuelle Menschen, vielleicht einen Kinderwunsch haben könnten, ob als Paar, ob als Alleinstehende, da sind wir noch sehr antiquiert. Ne? Und da sozusagen ist eigentlich unser Problem gewesen, dass wir uns informiert haben, schlau gemacht haben. Und sind auf diesem Weg dann gekommen, das zu tun an der Stelle. Und wenn man sich mit diesem Verfahren transparent auseinandersetzt, international auch, dann stellt man relativ schnell fest, wo man das sozusagen quasi wirklich sehr wertschätzend und gut umsetzen kann. Es ist allerdings sozusagen schade, dass in unserer Gesellschaft es dafür keine Unterstützung gibt. Denn wenn das heißt kinderlos, dann denke ich mittlerweile immer so, hat sich eigentlich immer jemand Gedanken darüber gemacht, ob die betreffenden Personen wirklich freiwillig kinderlos gewesen sind. Da denkt kein Mensch drüber nach. Ne? Da sind wir so in den 50ern hängen geblieben, nach dem Motto Küche, Kind und Kegel entsprechend aufgeteilt. Das ist problematisch.
Ja, du hast jetzt mehrfach das Wort wertschätzend benutzt und da weise ich nochmal drauf hin, Leihmutterschaft in der ganzen Welt, also weltweit, wird ja sehr unterschiedlich gehandhabt, rechtlich und auch finanziell und welche Familien, welche Menschen überhaupt Zugang dazu haben. Erzählt doch mal, für welches Land und welches Verfahren ihr euch entschieden habt und warum.
Wir haben uns sozusagen quasi für das für Kanada entschieden, in der sich mit der Leihmutterschaft einerseits war jetzt in Kanada, bis auf die Provinz Quebec ist es in ganz Kanada möglich, in der Ansicht seit über 23 Jahren praktiziert wird. In Kanada ist es so, dass nicht die Wunscheltern die Leihmutter aussuchen, sondern die Leihmutter suchen die Wunscheltern aus. Und Kanada stellt in der Hinsicht in relativ hohe Anforderungen an die Leihmütter und auch an die Wunscheltern. Es ist also nicht so, dass man morgens meint, man kauft einen Pfund Wurst, ach ja, wir nehmen noch ein Kind mit, was im Sonderangebot ist, das ist Quatsch, sondern man muss sich bewerben bei zertifizierten Agenturen in der Hinsicht, die das analysieren, sozial, psychologisch, gesundheitlich, wirtschaftlich, juristisch. Das ist ein langwieriger Prozess über mehrere Jahre, bevor man sozusagen aufgenommen wird in eine Wunschliste oder in eine Datei. Und genauso ist es auch mit der Leihmutter, die sozusagen quasi das Ganze dort durchläuft, die eine Familie haben muss, die selber Kinder geboren haben muss an der Stelle, die sich über mehrere Jahre auch vorbereitet in diesem Zusammenhang. Und die Leihmutter macht es altruistisch. Das heißt, uneigennützig, sie können da kein Geld mit verdienen. Aufwendungen werden erstattet, ganz klar, das finde ich fair als fair in der Hinsicht sozusagen, aber ansonsten sozusagen ist das so erstmal die Rahmenbedingungen. Und man muss mit der Leihmutter in der Hinsicht auch Kontakt haben über ein Jahr, bevor man sozusagen quasi etwas gesagt, diesen Prozess dann wirklich starten darf. Vorher muss die Leihmutter auch sagen, ich finde es immer noch okay mit diesem Wunsch.
Ja, aber genau.
Ich fand es auch wichtig, es gibt auch die Möglichkeiten über die USA, das ist die bekannteste, aber da hatte, also ich hatte, wir hatten eigentlich das Gefühl, das war wie im Versandkatalog. Ich blätter mal durch und dann konnte man aussuchen, Haarfarbe, Alter, Single oder nicht Single, das war ist in den Staaten völlig egal. Und das fand ich dann schon so ein bisschen, wo ich gesagt habe, nee, also das mache ich hier nicht mit. Weil das fand ich auch gegenüber den Frauen ziemlich unwürdig. Ich meine, mit 18, was ist, wenn sie zweimal Leihmutter macht und kann plötzlich, wenn sie selber Kinder, nicht keine Kinder mehr bekommen kann? Das kann ja auch passieren.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, es kam mir vor, also es war in den Staaten ein knallhartes Geschäft. Und da habe ich gesagt, nee, das spiele ich jetzt so nicht mit. Ne? Weil teuer genug ist es ja schon. Und dann so. Und dann kam in Kanada über die spanische Agentur, die hatten eben mehrere Agenturen angefragt, auch in der Ukraine damals, als wir anfingen nachzuforschen, ging das noch. Dann ging das plötzlich nicht mehr, weil irgendein neuer Präsident wieder an der Macht war. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, Kanada. war sehr langjährig. Auch oft haben wir hier unsere Höhen und Tiefen gehabt, muss man auch sagen. Es war so, man wusste nicht, okay, wo endet diese Reise? Ist das auch alles zu vertrauen oder nicht zu vertrauen? Das war immer so eine Sache, man hat gezahlt und dann hatte man das Gefühl, man kommt, man bekommt ja nichts dafür. Also man sah keine Fortschritte. Man sah keine Fortschritte in dem Sinne. Und dann kam noch natürlich Corona dazwischen. Diese 2 Jahre, die uns ja richtig echt total zermürbt hat, weil das alles wieder zum Stocken bekam. Man musste wieder von vorne anfangen, mehr oder weniger. Und aber da kannten wir ja Grace ja schon, dann schon 3 Jahre inzwischen.
Grace ist der Name.
Grace ist die Leihmutter. Sie hat so eine ähnliche Geschichte wie ich. Sie kommt aus El Salvador, aus Südamerika. Und ist dann ausgewandert, also ihre Eltern sind ausgewandert nach Kanada und ist in Kanada geboren, also auch quasi ein Gastarbeiterkind. Und ich fand das sehr schön, dass sie uns ausgesucht hat, weil sie spricht perfekt Spanisch, ich spreche perfekt Spanisch. Da musste man nicht alles in everything in Englisch machen. Ne? Das war dann noch ein bisschen leichter, diese Geschichte, das kennenlernen zu müssen.
Vielleicht mal was zu unserer Leihmutter zu sagen, ist die erste Frage, oder die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, als ich gefragt habe, warum machst du das eigentlich? Eine Schwangerschaft ist ja kein Kindergeburtstag. Und sie hat gesagt, sie weiß, wie schön es ist, Eltern zu sein und sie möchte gerne einfach Menschen helfen, das auch zu werden. Und das Gleiche sozusagen quasi habe ich dann am Schluss, als das Kind, als Victor dabei war, gefragt, wie ist es jetzt? Du hast diesen Prozess durchlaufen, wir haben diesen Prozess durchlaufen. Er sagte sie, ich bin sehr zufrieden in der Ansicht, ich habe das erreicht in der Ansicht, was ich erreichen wollte und ich würde es auch wieder tun an der Stelle.
Oh, das ist schön.
Und ich denke mal, das auch mal so wirklich an die Leute, die vielleicht sehr skeptisch sind in der Hinsicht, wenn man sich da sozusagen quasi mit diesen Menschen beschäftigt und mit der Situation, mit der Sache, dann lernt man unheimlich viele Facetten. Man muss sehr sorgsam sein, das ist ganz wichtig, aber es ist ein gangbarer Weg und wir haben, also unser Kind kann sozusagen quasi, auch wenn wir es nicht wollten, das ist staatlich gesichert, diese Person kennenlernen an der Stelle, in der Hinsicht, wir können, wenn wir wollen, mit ihr Kontakt halten, sie auch mit uns. Das tun wir auch an der Stelle, weil sie ist einfach Teil unserer Familie. Ich habe gefragt, wer ist unsere Familie?
Ja.
Sie ist ein Stück einfach auch Teil dieser Familie, solange sie das möchte. Ne? Und das ist wirklich sehr wichtig für uns.
Ne? Ja, aber das klingt total schön. Also, aber dadurch, dass es in Kanada eben nur altruistisch möglich ist, garantiert es ja irgendwie auch, dass eine hohe Zufriedenheit bei den austragenden Frauen dann auch da ist. Also ich habe mich heute so testhalber auch mal als Leihmutter beworben in Kanada. Also ich habe das Formular nicht abgesendet, aber mich hat auch mal interessiert, was man da als Frau ausfüllen muss. Und da merkst du wirklich in fast jeder Frage, okay, das ist wirklich zum Wohle der Leihmutter. Und das finde ich schon im Vergleich zu anderen Ländern bemerkenswert. Ja. Aber dafür musst du dich auch lange warten. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt, der viele vielleicht abschreckt.
Das ist das eine. Ne? Und das andere, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, der kanadische Staat, das finde ich sehr sorgsam, überwacht das auch insoweit, dass das nachgefragt wird, was wird aus diesen Familien, was wird aus diesen Kindern, wie entwickeln sie sich an der Stelle. Und da kann man auch sich darüber informieren und es zeigt in der Hinsicht, dass dieses Modell der Familienbildung durchaus positiv ist für alle Beteiligten. Und das sozusagen, glaube ich, ist dann auch nochmal, das sollte vielleicht auch den Prozess der Diskussion hier in Europa, hier in Deutschland vielleicht auch nochmal befruchten. Man muss das Rad nicht neu erfinden, man kann auf viele Facetten zurückgreifen und man muss nicht immer das traurigste Beispiel auf der ersten Ecke für die Hochfahren der Medien nutzen halt. Das ist einfach als Beispiel, wenn man ein Kind hat, erweitert es einfach.
Das ist auch so schön. Ich glaube, ihr merkt auch, ihr seid jetzt so ein bisschen mit mir am Tisch gefangen. Ne? Jetzt räumt er hier das Regal auf und Papa und Papi Königs Unternehmen. Ne? Ja, genau. Aber dann ist es
so. Ein Kind stellt, und das wird jeder vielleicht wissen, der selber Kinder hat, ein Kind stellt das Leben nicht nur einzelner, sondern auch von Paaren komplett auf den Kopf.
Ja.
Und es fordert nochmal neu auf, in der Hinsicht sozusagen sich zu finden, sich zusammenzuraufen und zu organisieren. Und es ist eine echte Herausforderung. Es ist eine Bereicherung, es ist aber auch eine Herausforderung.
Ja. Definitiv. Verstehe ich total. Also kann ich so unterschreiben.
Man kann übrigens auch nicht sagen, das Kind macht sozusagen das, was ich will. Im zunehmenden Alter sagt das Kind, was es will und ist eine Persönlichkeit, die wahrgenommen wird.
So soll es bitte auch sein. Ja, dafür machen wir diesen Job als Eltern, ne? Genau. Lass uns mal ein bisschen faktisch werden. Wie war das denn dann, als ihr Grace schon über einen längeren Zeitraum kennengelernt habt, als ihr zwei euch einig wart, ja, wir möchten diesen Weg gehen. Wie ist denn das Prozedere? Wie funktioniert das Ganze in Kanada?
Also man muss sozusagen quasi an der Stelle, wenn man sich sozusagen, ich sag jetzt mal, böse handelseinig ist, dann über die Agentur, in der sich ein Leihmutterschaftsvertrag unterschreiben oder sozusagen aufsetzen, der wird von zwei unabhängigen Juristen, also ein Jurist vertritt die Wunscheltern, ein Jurist vertritt sozusagen quasi die Leihmutter, in der Hinsicht durchführen. Der wird dann sozusagen unterschrieben. Das sind also im englischen Vertrags, im Vertragsenglischen werden sich rund 45, 50 Seiten.
Okay.
Und da ist alles drin geregelt, vom sozusagen der Geburt über die Schwangerschaft, über den Zahlungsplan, über wer holt wen wann wie ab und dergleichen an der Stelle. Wer ist mit wo wann im Krankenhaus, wer wählt das Krankenhaus, und das ist sehr minutiös. Das sind Standardverträge, da kann man auch nicht tricksen an der Stelle. Und den muss man dann unterschreiben. Und dann sozusagen quasi begibt sich die Leihmutter auf den Weg sozusagen zur Fruchtbarkeitsklinik, wo dann sozusagen die vorbereiteten Embryonen dann halt aufbewahrt werden. Dann wird sie medizinisch eingestellt in der Hinsicht. Sozusagen der Transfer findet statt und dann sozusagen quasi, ja, läuft eine, platt gesagt, ganz normale Schwangerschaft ab halt an der Stelle über die 9 Monate, wo man dann aber auch sozusagen als Wunschelter Teil von ist. Ne? Also man hat regelmäßige Konferenzen oder Chats in dem Fall, wo man dann so mitkriegt in der Hinsicht, wie entwickelt sich alles halt an der Stelle und wie kommt das so zustande? Ja, und dann muss man natürlich sozusagen irgendwann, wenn diese berühmt-berüchtigen 9 Monate um sind, sich auf den Weg machen zur Geburt halt von dem Wunsch.
Wir mussten uns sogar ein bisschen beeilen.
Ja, ja.
Weil Gracie Leihmutter, die hatte ja schon 4 Kinder oder die hat 4 Kinder und da sagte sie, ich glaube, wir müssen das Geburtstermin vorverlegen, weil ich habe das Gefühl, er will schneller raus.
Ja.
Oder das Baby, weil wir uns erst nicht sicher waren, wird es jetzt ein Mädchen oder ein Junge, das kann man ja alles im Vorfeld hier schon sehen, was ich bemerkenswert fand, weil ich da okay. Und dann haben wir den Flieger schnell genommen und dann sind wir rübergegangen und wir waren, glaube ich, 5 Tage da.
Ja.
Das sollte dann 14 Tage später kommen, zack. Und dann hieß es ja jetzt. Und dann los ins Krankenhaus. Also Grace und ihr Mann, die hatten uns ja vorher gefragt. Da haben wir gesagt, natürlich, du darfst aussuchen, wen du willst. Mhm. Wir haben auch immer gesagt, mach das, wo du dich selbst am besten fühlst. Mhm. In den Staaten geht das nicht. In den Staaten müssen die wirklich für alles eine Erlaubnis holen, ob die auch zum Konzert gehen wollen oder ob die, was weiß ich. Da haben wir gesagt, nee, die soll ihr Leben leben wie immer. Na, und wenn es ihr gut geht, geht es dem Baby auch gut. Das so habe ich immer gedacht, oder haben wir immer gedacht. Und dann hat sie gesagt, ja, ich möchte gerne meinen Mann bei der Geburt haben. Ja, kein Thema. Aber auch selbst das hat nicht funktioniert, weil als der Mann sagte, Grace, ich gehe mal einen Kaffee holen,
nein,
also hochkommen, weil
das ist nicht wahr.
Ja, so schnell.
Wie weit war die Cafeteria weg?
Ja, es ging eigentlich, also es war ein Riesengebäude da.
Der Kurs ist für eine Überraschung immer gut.
Aber der war sehr lustig.
Und dann kam er und sagte, ja, als ich hochkam, war euer Sohn schon da. Und ich mit dem Kaffee in der Hand. Also es war spektakulär. Und es ist, wir durften nicht rein wegen Covid. Haben wir gesagt, es ist okay, das Hotel war 5 Minuten entfernt, wir sind da losgefahren. Der Mann rief uns an, sagte, ja, gute Nachrichten, ja, es ist alles gut. Und wir, ja, bestens, wir fahren dann los. Es gibt eine Überraschung, wie eine Überraschung. Ja, nee. Und wir waren aber so nervös, dass wir gesagt haben, nee, ist okay, komm, wir fahren jetzt. Und wir wussten, es können keine Zwillinge sein. Und dann haben wir gesagt, nicht, dass es irgendwie was vertauscht worden ist. Mhm. Weil die Panne hatten wir ja schon mal. Es war schon mal so eine Panne, so eine ähnliche. Und dann kamen wir an und sie saß im Bett mit Victor im...
Victor kann übrigens ganz alleine die Lüftung hier bedienen. Das ist gar kein Problem.
Technisch sehr gesehen.
Ja.
Mit Victor im Arm und sagte, es ist ein Junge. Ja, alles gut.
Ach, und das war dann die Überraschung.
Das war die Überraschung.
Aha, puh.
So, und wir hatten aber alles in Pink und Rosa und Tralala.
Weil wir dachten,
es wird Mädchen.
Ach so.
Es sollte eine Victoria sein.
Mhm.
So, dann standen wir da. Ja, juhu, uns war es ja egal. Hauptsache gesund. So, und dann, dann haben wir das aber schnell eintauschen können da vor Ort. Und die Rezeptionisten im Hotel, wir haben uns total super gut geholfen. Die eine kam mit den ganzen Babyklamotten von ihrem Enkel und hat uns also einen riesen Ikea-Tisch, eine riesengroße Tüte gegeben mit allen Klamotten drin. Ja, das hat uns dann gut über die 5 Wochen geholfen. Und
was vielleicht sozusagen zu den Reisevorbereitungen noch wichtig ist. Als es dann soweit ging, dass wir dann dahin mussten, man musste natürlich sozusagen sein Visum beantragen, ein paar Punkte, die ganzen Sachverhalte, waren natürlich sozusagen zwei Sachen ganz wichtig. Das war natürlich sozusagen quasi einerseits nochmal die Organisation der Krankenversicherung an der Stelle und natürlich sozusagen die Frage der Kostenübernahme nach der Geburt, während der Geburt, was auch immer. Und das hatte ich alles vorbereitet in deren Sicht. Das kann man gut lösen in dem Zusammenhang, wenn man sich damit befasst. Und als sie in das Krankenhaus ankamen, ne, ich war gar nicht darauf präpariert, dass die in Kanada an der Stelle wirklich unglaublich, ja, ich will mal sagen, salopp relaxed sind, in der sich noch fürs Kind denken, stand ich schon mit der Kreditkarte da, wo muss ich jetzt hier
einschicken? Wer will mein Geld?
Sagt ihr, es ist noch nichts da. Sie werden erstmal Eltern. Erstmal das Kind, kommen Sie an und alles andere findet sich. Und das kanadische Gesundheitssystem, in der Hinsicht ist wirklich ein gutes System, in der Hinsicht. Wir haben alles entspannt abwickeln können. Wir waren sogar erst wieder hier in Deutschland und dann erst zum Beispiel kamen also die Versorgungskosten für unser Kind. Direkt nach der Geburt sozusagen wurden dann sozusagen quasi von uns bezahlt. Die waren ja wirklich, ich komme ein bisschen aus der Branche, absolut vertretbaren Rahmen. Und das, was sozusagen an Kosten vorher für die Leihmutter war, das hat der kanadische Gesundheitsbereich dann übernommen. Das finde ich wirklich bemerkenswert.
Und vor allem wurden sofort als Eltern eingetragen. Es steht nicht Frau und Mann, da steht Elternteil 1 und Elternteil 2. So, und da war es ganz normal da hinten. Ne? Und wir standen da, Und dann hatten wir gleich die Dokumente schon in der Hand. Das Kiroki-Zuki. Probleme hatten wir hier.
Das wollte ich gerade fragen. Ja.
Also man kriegt in Kanada sozusagen quasi eine Geburtsurkunde oder man kriegt eine Freigeburtsurkunde in der Hinsicht. Und da wird gleich eingetragen, das Kind sozusagen quasi hat zwei Elternteile, beide männlich, fertiges Gelaube. Da gibt es ein Familiengerichtsurteil sozusagen zu und dann ist das Kind fertig. Ja. Und das Problem ist dann so ein bisschen, was Miguel gerade ansprach, das muss natürlich dann, er ist Kanadier, ne, von Geburt an, muss natürlich in eine deutsche Geburtsurkunde übersetzt werden. Und das ist sozusagen quasi nochmal ein bisschen mit viel Hackmack gerade in Deutschland verbunden. Mhm. Aber da gibt es mittlerweile auch gute Lösungen. Durch das Bundesgericht wurde festgestellt, in der sich das sozusagen quasi kanadische Familiengerichtsurteile zum Wohl des Kindes in der sich sozusagen auch in Deutschland anerkannt werden. Da muss man aber sozusagen vor Ort ein Familiengericht, wo man seinen ersten Wohnsitz hat, beantragen oder beauftragen und dann wird das überführt. Und dann darf man mit diesem deutschen Familiengerichtsurteil zum Standesamt gehen, in der sich eine deutsche Geburtsurkunde beantragen. Da stutzen die dann so ein bisschen die Herrschaften in der Verwaltung drüber, aber da gibt es anscheinend auch schon Literatur drüber. Das ließ sich dann auch nachher organisieren. Wir haben eine deutsche Geburtsurkunde, wo wir dann als Elternteile drinstehen.
Halleluja.
Auch die Anmeldung sozusagen als erster Wohnsitz, ganz wichtig, weil sonst sozusagen quasi kriegt das Kleine keine Steuer-ID und in Deutschland ist man hart kein Mensch.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Wichtigste. Das war der erste Brief, den meine Kinder gekriegt haben, die Steuer-ID.
Sonst läuft da gar nichts. Ja, das kann man also machen. Also anders gesagt.
Aber man muss aber sagen, es war alles sehr nervig und es hat über Monate, also es war nicht mal eben, es ging über Monate, ging das und da haben wir gesagt, ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Aber es war eben sehr kompliziert. Und dann haben wir aus Versehen gesehen, dass die deutsche Botschaft auf der Rückseite der Geburtsurkunde schon ihren Stempel gegeben hat.
Ach,
wir hatten das aus
dem System
nicht gesehen, weil wir dann schon so etwas sauer waren, weil das hier wieder alles nicht funktionierte. Ja. Und dann die Rechtsanwältin in Kanada sagte, nee, ihr habt doch das schon das okay auf der Rückseite.
Ach, wie geil.
Das haben wir dann nicht gesehen. Und dann ging es auf einmal ganz schnell Reisepässe. Also es ging zack, zack, zack. So, und jetzt müssen wir demnächst noch den spanischen Staats...
Er hat drei Staatsangehörigkeiten.
Da kannst du dich aber mit sehen lassen. Drei Staatsangehörigkeiten, nicht schlecht. Ja, also fast schon, ne? Genau.
Ja. Für immer und dann die Deutsche und dann noch die Spanische. Ups.
Huch?
Ja, jetzt
hast du den Papi fast vom Stuhl geschmissen. Ja, genau. Wie hast du das denn gemacht?
Auf jeden Fall. Aber da ist es sehr unkompliziert. Also in Spanien, man glaubt es nicht, als sehr streng katholisches Land und bla bla bla, ist das ja damals fast alles 1:1 angeglichen worden. Mhm. Und wenn wir da ankommen, also die spanische Agentur hat uns auch damals geraten, mach das lieber über Spanien, weil das ist wesentlich leichter als über Deutschland. Und dann haben wir gesagt, nee, wir verlassen sich aus technischen Gründen, dass wir es über Deutschland machen. Also über Spanien wäre schon alles längst geklärt gewesen. Ne?
Ja. Naja.
Aber gut, schauen wir mal.
Deutsche Bürokratie, ne?
Ja. Naja. Aber man kann es schaffen. Bloß, was ich finde, das sagte Miguel schon gerade, hätte man das alles vorher gewusst, was wir jetzt wissen, ne? Dann wäre das viel einfacher gewesen. Aber das ist hat. Man kriegt keine Unterstützung, man kriegt keine Hilfe. Man muss alles durchbuddeln und suchen, irgendwie rauskriegen. Ne?
Ja, aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass ihr euer Wissen jetzt weitergebt. Also ich finde, so Erfahrungsberichte sind ja Gold wert. Ne? Also wenn das jetzt Menschen hören, die einen ähnlichen Weg gehen möchten, ist das ja total wertvoll. Ja, Leihmutterschaft ist ja ganz generell, egal aus welchem Land, ja immer so ein moralisches Reizthema, auch in der queeren Community, auch bei Menschen mit Kinderwunsch. Wie waren denn so die Reaktionen aus eurem privaten Umfeld oder vielleicht auch bei der Arbeit oder so? Habt ihr da, aua, sag mal! Also wirklich, wolltest du mich treffen? Zwischen die Augen?
Nein.
Komm, wir nehmen hier wieder den Popschutz, der ist ja, besser.
Also wir haben als wir dann mit dieser Idee gespielt haben, ein Kind zu bekommen, haben wir uns erstmal schlau gemacht, wie reagieren unsere Nachbarn, wie reagieren unsere Freunde zu diesem Thema. Und ich meine, wir wohnen hier nicht zur Miete, es ist unser Eigentum, und wenn unsere Nachbarn aber dagegen sind, dann hast du da 30 Jahre lang mindestens Stress. Mhm. Und dann haben wir sie einfach bei einer Sommerparty mal gefragt und die haben alle vorweg, nee, ach schade, dass ihr kein Kind habt, ihr wärt doch ideal dafür, also alle haben uns unterstützt in dem Sinne. Was sie danach gesagt haben, wissen wir ja nicht. Aber auf jeden Fall, das Signal war da. Und in einem Freundeskreis auch, im Familienkreis auch. So, im Familienkreis haben wir es aber sehr relativ spät gesagt. Und dann war er ja nun mal da. Und dann haben wir gesagt, ja, hier, Neffe, ja, Familie begeistert. Mhm. Ne? Freunde sind völlig platt gewesen. Wir haben die dann bei einem Meeting dann alle mal zusammengeholt, bei so einem Treffen. Und haben gesagt, bevor der Abend jetzt endet, müssen wir uns noch was sagen. Ja, was denn? Dann sagte ein Freund so als Scherz, wer ist schwanger?
Mhm.
Und wir...
Und ihr sagte Grace.
Ja, Grace.
Super.
Und der, wir sind Grace. Und dann haben wir gesagt, ja, unsere Leihmutter. So, und dann fing das an. Da hatte schon die Augen schon ziemlich feucht. Der andere fing an zu jubeln. Also die haben uns alle das positiv angenommen, haben natürlich auch viel gefragt. Mhm. Natürlich ist er neugierig. Und unter den Kollegen war eigentlich von meiner Seite gar keine Probleme. Im Gegenteil, jetzt, wie gesagt, heute komme ich von meinem Arbeitgeber, bin in Elternzeit, und die waren total begeistert. Oh, schön, dass du da bist. Mhm. Und da habe ich erst mal erfahren, wie viele Kolleginnen keine Kinder bekommen konnten. Die sind jetzt um die 50, 55, weil sie das damals diese Möglichkeit nicht hatten. Also war ich sehr überrascht. Und die haben sich umso mehr gefreut. Sagt sie, schön, dass ihr das jetzt durchzieht. Sagt, zu meiner Zeit gab es das nicht. Also ich war sehr schockiert, wie viele Hetero-Kolleginnen das nicht machen konnten oder aber gerne Kinder gehabt hätten. Mhm. Und gesagt, ja, ist nun mal eben so. Aber im Grunde genommen haben wir, also unsere Nachbarn und unsere Nachbarskinder sind quasi seine Geschwister. Also die sind ja ständig hier. Ich wundere mich, dass die nicht nur jetzt schon geklingelt haben. Die sind ständig hier und es ist schön, ne? Und
cool.
Die Nachbarschaft hat scheinbar damit kein Problem.
Also ältere wie auch jüngere Zeitgenossen, die haben sich auch auf der Arbeit, haben da kein Problem mit. Mhm. Ich glaube, dass die Gesellschaft da deutlich weiter ist als zum Beispiel die Politik.
Ja. Gut, das ist ja oft so, ne?
Das ist auch so.
Also oft werden wir, es ist nur durch den Altersunterschied, dann heißt es, wenn wir dann alle drei unterwegs sind, dann sagen sie, ach, Victor, dein Opa, ist ja schön, dass dein Opa auch mitgekommen ist. Dann meinen sie immer Burkhard. Wir lachen uns immer kaputt.
Weil graue Haare.
Weil er graue Haare hat.
Und Papas
so.
Haben keine grauen Haare.
Graue Haare. So. Und dann sagen wir, lassen das so durchgehen, bevor wir da anfangen zu diskutieren.
Ach so,
erklären,
ja, klar.
Dann sagen wir, ja, ich bin der Papa, er ist der Opa und er ist der Enkel. Und dann weiter. Also dann diskutieren wir. Weil vielleicht kippt dann die Stimmung. Und warum sollen wir die Leute dann reizen? Es ist dann so, naja, ist der Opa, dann laufen wir weg.
Dann laufen wir weg,
ja, dann gehen
als
wir
würdet
weg.
Ihr
also,
so rennen.
Nein, aber es passiert dann so beim Einkaufen, beim Lotto-Toto war das
letztens. Also die meisten Leute, also wir wohnen hier in einem kleinen Bezirk, die wissen halt letztendlich, dass wir schwul sind, und die haben auch irgendwann rausgekriegt, dass das jetzt, sag ich mal, eine Familie ist, dass die kurz dazu uns gehört. Und dann ist das auch okay. Also anders gesagt, wir haben nur keine Anfeindung erfahren.
Ja, die Bäckerfachverkäuferin, jetzt total gefreut gestern. Wir waren gestern.
Da seid ihr drei ja wieder.
Da seid ihr drei ja wieder. Also die, ja, die weiß es, ne?
Kriegt ihr okay. Brötchen, also Brötchen, Fleischwurst halt an der Theke. So.
Aber die kennen uns dann schon. Und die Apothekenfrau auch. Also die freut sich dann auch. Und die hat uns dann immer ganz viele Tipps gegeben am Anfang. Also wenn die nicht gewollt hätten, hätten die uns dann so nicht geholfen. Ne?
Ja.
Also es war bis jetzt, also toi, toi, toi.
Selbst bei der Taufe in der katholischen Kirche war es kein Problem.
Ach, schau an. Ja. Uiuiui, das ist ja wirklich dann auch nochmal ein anderer Schritt.
Noch
ne?
ein anderer Schritt, genau. Ja.
Also auch da muss man sagen, in dem Zusammenhang, wir sind das mal angegangen halt an der Stelle. Und ich habe mit dem Pastor ganz offenherrlich darüber gesprochen und der hat dann zurückgefragt, ja und wo ist das Problem?
Ja.
Also der fand das, sage ich mal, relativ völlig, in Anführungszeichen, normal.
Mhm. Ne? Ja.
Und deswegen sozusagen quasi, ja, man muss, wenn man sowas, ich kann nur Leuten sagen, die sozusagen sowas angehen, sowas durchdenken wollen, machen, man soll sich da nicht sozusagen bekloppt machen lassen durch rechts und links und was weiß ich, oben und unten. Man muss seinen Weg gehen. Mhm. Man muss das selber für sich wollen. Und dann kann man sich Stück um Stück sozusagen quasi damit auseinandersetzen. Wenn ich selber davon überzeugt bin, dann kann ich andere Leute davon überzeugen. Mhm. Wenn ich selber mich natürlich einstelle, Entschuldigung, das ist mein Kind, das ist in Ordnung, ja, dann mache ich Tür und Tor offen, dann bin ich selber unsicher. Und das ist auch nicht gut für das Kind.
Ne?
Also,
klar.
Der muss doch wissen, wo er hingehört.
Ja.
Und ich muss wissen, dass ich ihn wollte. Mhm. Sonst brauche ich mich damit nicht zu beschäftigen.
Ja. Ja.
Anführungszeichen, welche den Rest seines Lebens an der Backe haben.
Allerdings.
Ja. Also, ich mache das jetzt hier mal so ein bisschen oder so.
Kannst du nicht reklamieren.
Nee, kein Rückgaberecht, ne? Genau. Genau. Ja, und was bringt so die Zukunft für euch? Wird es noch ein Geschwisterchen für Viktor geben oder ein Haustier oder gar nichts?
Haustier auf jeden Fall.
Jawohl,
Katze. Oder einen Hund, wissen wir noch nicht. Aber ein zweites Kind hätten wir gerne gemacht, aber jetzt sind wir auch schon in so einem Alter, wo wir echt eigentlich schon drüber sind, wo ich gesagt, komm, eins, der ist gesund, das Kind jetzt nicht ein zweites Mal. Und wir kennen ja schon die Höhen und Tiefen. Wäre wahrscheinlich nicht mehr so schlimm, aber trotzdem wissen wir, was auf uns schon wieder auf uns zukommt. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, ein Hund ist auch schön. Oder ein Meerschweinchen.
Weil man muss ja sozusagen, wenn man sich mit so einem
Kind... Er hat so viele Kinder in der Nachbarschaft, die freuen sich so sehr
an. Mit so einem Kind beschäftigt und man will das ernst nehmen und nicht mehr nebenher laufen lassen. Es ist ein Vollzeitjob. Und
klar.
Gerade in der Elternzeit... Miguel hat da am meisten 99% mit zu backen.
Mhm.
Ich versuche zwar überall irgendwie, wo ich nur irgendwas kann, was
zieh das tut, durch. Trotzdem, zwei Jahre.
Das ist eine große Herausforderung. Und die Kraft, die wir haben, die konzentrieren wir einfach wirklich sozusagen auf den Kleinen halt. Und ich glaube, das ist für ihn okay.
Mhm.
Ja, und dann schauen wir einfach. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, finde ich gut. Ihr habt ja gerade schon so gesagt, so aus heutiger Sicht würdet ihr dann vielleicht einiges anders machen. Jetzt mal so Hand aufs Herz, was war so etwas, wo ihr sagt, boah, das hätten wir echt anders regeln sollen und vielleicht auch, was war so das, wo ihr euch am meisten gefreut habt? Also ich nehme an, die Geburt des Kindes war es, aber vielleicht gab es noch einen anderen Zeitpunkt, wo ihr dachtet, boah, es ist ja doch einfacher als gedacht.
Also ich war ganz ehrlich froh, als wir in Toronto in dem Flieger einstiegen und ich merkte, okay, die Räder des Flugzeuges hinten haben jetzt Kanada verlassen. Da wusste ich, okay, jetzt kann mir keiner mehr dieses Kind wegnehmen. Auch wenn du den Stempel kriegst und es ist alles sicher, man traut es trotzdem nicht. Man hört ja so viele Horrorgeschichten auf dieser Welt. Und ich habe gedacht, aber lass einfach nur weg von Kanada. Weil man darf nicht vergessen, es war schon Mitte Dezember, es war Schnee, richtig Schnee.
Mhm.
Für die war das nur ein bisschen Schnee. Wir standen fast bis in den Knien in Schnee. Und das war für die noch ein bisschen. Und wir waren das schon gar nicht mehr gewohnt. Ich wollte einfach nur von dieser Kälte weg und einfach nur nach Hause kommen. Und dann kamen wir und an dem Tag wurde die Brücke in Lüdenscheid auch noch gesperrt. Ja, ganz tolles
Thema. Das hätten die sich auch mal anders überlegen können. Hatten die denn nicht gehört, dass ihr zurückkommt?
Und wir waren ja so genervt von diesem, also der Flug war wunderschön. Er hat nicht einmal gequengelt. Das waren ja 9 Stunden Flug mit 2 Stunden vorher Aufenthalt. Das war einfach schön dann. Und wir konnten uns eigentlich nicht freuen, als wir durch die Tür reinkamen, weil wir einfach so
platt waren.
Wir waren platt.
Ja, klar.
Wir waren einfach platt und dann so ein paar Tage später hat man realisiert, ja, wir sind zu Hause mit unserem Kind. Und das war dann schön.
Mm.
Ne? Natürlich die Geburt auch schön, aber da steht man ja immer unter Stress. Und wie geht's jetzt weiter? Und der Pass und so. Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen angespannter angehen können, aber das weiß man ja vorher.
Ich wollte gerade sagen, also das konntet ihr nicht ahnen und beim zweiten Mal ist man ja immer relaxter.
Ja,
ne?
Genau,
aber vielleicht, also gibt es irgendwie sowas so wie einen Tipp oder eine Empfehlung für Menschen, die das auch planen, wie man sich verhalten sollte und welche Einstellung man an das Projekt Baby in Kanada rangehen sollte?
Also das, was man sozusagen bedenken sollte, ist, dass man einen guten Partner braucht, also sozusagen als Agentur, dass man sich das wohlgeistig überlegt und dass man sich entsprechend hier vorbereitet. Die kanadische Gesellschaft oder das, was da sozusagen quasi angeboten ist, ist völlig in Ordnung. Also wir waren nicht froh, dass wir aus Kanada raus waren, weil Kanada ein schlimmes Land
war. Ja, klar.
Alles andere, nur nicht das. Also Kanada ist wirklich ein ganz tolles Land. Die Gesellschaft, die Bevölkerung ist top. Da kann sich manch eine andere Bevölkerung eine dicke Scheibe abschneiden, muss man wirklich mal sagen. Aber was man in der Vorbereitung, was man bedenken soll, wir haben 1 Million Videos gefühlt geguckt, ne? Babyversorgung rauf, runter, kreuz, quer, hin und her. Das ist alles Pille-Palle. Das, was nacherzählt ist, wenn die Leihmutter einem den Stöpsel in die Hand trägt, in den Arm legt und dann sagt, so, dann geht die Party los. Und dann muss man sich auf sein Gefühl intuitiv einfach verlassen können. Und das kann man auch. Man macht es intuitiv irgendwie richtig. Weil wir standen da oder saßen da, er schreit, was muss ich tun? Und dann geht man los. Hunger, Windel voll oder einfach nur kuscheln und so. Das lernt man. Also man hat ein hohes Maß an Unsicherheiten. Da muss man einfach relax bleiben.
Ja.
Abstand halten. Mhm. Es funktioniert. Es wird. Es wird zunehmend, kriegt man mehr Routine. Das schreiben wir nicht weniger. Der Anspruch von dem kurzen wird kleiner. Das ist das eine. Aber man muss sich vorbereiten, sozusagen quasi, dass das Leben sich danach komplett ändert.
Aber ich meine auch, du hattest auch ganz mit der Agentur gesagt. Also es gibt natürlich, auch wir haben erst nicht geglaubt, ist das eine seriöse Agentur? Wollen die nur unsere Kohle haben? Wir unterschreiben hier tausende Papiere. Was kommt denn da jetzt wirklich an? Und diese Agentur, die wir haben, falls jemand informiert haben möchte, wo wir es gemacht haben, können wir ja auch weitergeben über dich als Hilfe.
Wenn da Rückfragen sind.
Die ist wirklich super. Ich meine, am Anfang hat es echt gehapert und dann hier und mal da und dann kam natürlich auch Corona. Ich meine, das war so ein Sonderfall, ne? Wo einen dann verzweifeln lässt und sagt, weißt du was, wir schmeißen jetzt alles hin. Also das hatten wir auch, ne? Wo wir gesagt haben, okay, soweit, das Kind ist noch nicht in Planung, wir sind ja nur bis jetzt am Unterschreiben und am Quatschen und wir schmeißen jetzt alles hin, weil wir mussten ja wirklich psychologische Tests machen, wir mussten auch unsere Proben mussten gescreent, so heißt das glaube ich, ne?
Ja, ja.
Ob Erbkrankheiten drin ist, und das sind immer so Sachen, wo du denkst, will ich das wissen, ob ich eine Erbkrankheit in mir drin habe oder willst du es nicht wissen. Meine Mutter hat eine vererbbare Krankheit, ich habe sie nicht. So, das sind so Sachen, das macht psychisch auch viel mit dir aus.
Ja, klar.
Da gehst du wirklich rauf und runter und dann ist auch oft die Stimmung hier zu Hause auch wirklich sehr schlecht gewesen. Das bleibt nicht aus. Und dann wieder nochmal von vorne oder wieder einen Schritt. Also man muss eine gute Partnerschaft haben, sonst kannst du es gleich vergessen. Es muss wirklich stabil sein. Und man muss Vertrauen haben, dass die Welt nicht alle böse sind. Das klappt schon. Und dann hatten wir eben das Glück durch die gute Leihmutter. Ja. Ist gerade Himbeeren, der Markt Himbeeren.
Köstlich.
Und und dann muss man einfach gut vorbereitet sein mit den Versicherungen, alles abklären, die Flüge, die Hotels, wie lange, die ganzen, alles.
Auch die Einreisebestimmungen.
Einreisebestimmungen, das gehört alles dazu, aber die waren so freundlich in Kanada, habe ich gesagt, mein Gott, ist das ein cooles Volk auch. Wie die Holländer in Europa. Die Holländer sind auch so ein cooles Volk. Und Kanada ist auch, die sind total spannend, auch nicht so hysterisch wie die Amerikaner. Und das hat auch viel geholfen, als wir da waren. Wir hatten jetzt auch die Wintersaison, ist natürlich nicht so leicht gewesen, wegen dem Wetter, aber summa summarum habe ich eine gute Erinnerung an Kanada. Mhm. Ne? Es war eine schöne Erfahrung. Und das Schöne ist, wir sind mit Grace auch immer ständig in Kontakt. Gestern hat sie geschrieben, viele Grüße von deiner kanadischen Familie. Ne? Da haben wir, wir chatten jeden zweiten Tag, schreiben wir irgendwas. Und, also ständig, ständig. Und denen geht's gut, uns geht's gut. Und das ist die Hauptsache.
Ja, das ist ein schönes Abschlusswort. Und ich danke dir auch oder euch beiden für die Bereitschaft, dass ihr die Infos zur Agentur weitergebt. Also, liebe HörerInnen, falls euch das interessiert, schreibt mir einfach über Instagram, Gay Mom Talking Podcast. Und dann, sage ich euch das. Dann verrate ich euch das.
Genau. Ja, wir können da gerne helfen.
Ja, wir können gerne helfen.
Schön. Das finde ich super, super klasse, denn ich habe so das Gefühl, wow, jetzt wird hier die Hütte richtig abgerissen. Es ist Zeit, diese Aufnahme zu beenden. Hei.
Alles gut.
Ich habe das Gefühl, Leihmutterschaft ist immer noch so ein bisschen unterm Radar, auch in der queeren Community. Und deswegen freue ich mich total, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt. Und ich freue mich, dass Victor meinen Rucksack ausgeräumt hat. Und ich suche jetzt mein Haargummi und mein Pop. Schutz, der als Taschentuch benutzt wurde. Ich freue mich sehr. Das war ein ganz schöner Nachmittag mit dir, Victor. Vielen Dank. Winke, winke. Oh, ja, okay. Victor muss putzen, dann ist es für mich Zeit zu gehen. Da will ich nicht helfen. Tschüss.